Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Moin Corinna.
Moin Tanja.
Ich habe mal in einem Buch von Jutta Mühlich gelesen, den Ausspruch fand ich so süß, in Bremerhaven parkt ein U-Boot mitten in der Stadt.
Ja, wirklich kurios, dieses U-Boot.
Aber es ist ja in der Tat so, ne?
Es ist in der Tat so, es liegt direkt an einer Hauptverkehrsstraße im Grunde genommen. Und das U-Boot heißt Willem Bauer.
Und dazu weißt du, glaube ich, heute mehr zu erzählen, beziehungsweise dein Gesprächspartner, den du im Studio hast, oder?
Richtig, das U-Boot ist nämlich eine echte Zeitkapsel. Man kann ganz viel darüber berichten und ich habe ganz viele spannende Details erfahren. Ich würde sagen, wir hören gleich mal rein. Bei mir zu Gast ist heute Heiko Moors. Er ist Vorstandsmitglied vom Technikmuseum U-Boot Willem Bauer. Hallo Heiko.
Ja, moin.
Wir haben ja schon viele Schiffe hier im Podcast vorgestellt. Bremerhaven ist ja durch die Lage am Wasser prädestiniert, dass man hier tolle und viele verschiedene Schiffe sehen kann, wie Containerschiffe, wie Schlepper, wie historische Schiffe, Segelschiffe. Aber so ein U-Boot ist doch was ganz Besonderes.
Ja, im alten Hafen liegt U2540 oder auch Willem Bauer genannt und das möchte ich euch ein bisschen näher bringen.
Das U-Boot ist ja nicht nur ein Technikmuseum, sondern es hat ja eine Vorgeschichte. Es ist ja eine Zeitkapsel sozusagen. Und bevor wir jetzt nochmal auf das Technikmuseum zu sprechen kommen, erzähl uns doch einmal bitte die Geschichte von dem U-Boot, weil es wurde ja im Zweiten Weltkrieg tatsächlich für den Kriegseinsatz gebaut, aber es kam ja Gott sei Dank nie dazu.
Am 29. Oktober 1944 wurde das 2540, so hieß das mal früher, auf Kiel gelegt. Also der Baubeginn bei Blohm und Voss in Hamburg. 1944 im Dezember war dann schon die Belehrung für die Besatzung, also für die zukünftige Besatzung. Und der Stapellauf erfolgte im Januar 1945. Mhm. Dann wurde es im Februar in Dienst gestellt durch den Oberleutnant zur See Schulze. Damit war das U-Boot komplett und die Besatzung auch. Direkt danach ging es zur Ausbildung nach Hehl, nach Polen, also heutiges Hehl, was früher Hela hieß. Mhm. Und anschließend nach Rönne, weil die Front kam näher 1945 und man konnte nicht mehr so richtig ausbilden. Das U-Boot war ja im Dienst gestellt als U2540. Heute kennen wir es als Willem Bauer, also es hat zwei Leben, aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, das war der ursprüngliche Name.
Ganz genau.
Was sagt mir diese Zahl?
25er Zahlen sagen einfach nur, dass es bei Blohm und Voss gebaut worden ist, die 25er Boote. 35er sind gebaut worden bei AG Weser in Bremen und die 30er Boote sind halt in Tschichau gebaut worden.
Also ein Hinweis auf die Bauwerft.
Ganz genau. Anschließend wurde das Boot dann halt ausgebildet mit der Besatzung, dass die frontmäßig in die Kriegsfront konnten. Na, dazu kam es nicht mehr. Denn die haben weiter nach Westen verlegt. Man musste langsam die östliche Ostsee räumen.
Ja.
Bei Fehmarn haben sich ein paar Boote getroffen, unter anderem auch unser U2540. Und da gab es dann einen Fliegerangriff und dabei gab es auf unserem Boot leider 7 Tote. Nicht auf unserem Boot direkt, sondern auf der Bolkoburg. Das war ein Versorgungsschiff, was da neben lag. Und da haben die Leute geduscht, sich mit Essen versorgt. Und dann gab es einen Fliegerangriff und dabei sind 7 Besatzungsmitglieder von U2540 gestorben.
Ja.
Danach hat der Kommandant entschieden, wir gehen jetzt weiter nach Westen und man ist Richtung Flensburg gefahren.
Ja, weil es wahrscheinlich da dann sicherer war.
Man dachte, es wäre sicherer, war es eigentlich auch und da ist in die Flensburger Förde gefahren oder genauer in die Geltinger Bucht. Da hat man sich mit ungefähr 30 anderen U-Booten und Versorgungsschiffen getroffen. Zu dem Zeitpunkt, es war Mai, Anfang Mai 1945, hat man alles von Bord gebracht, was nicht nied- und nagelfest war, um das zu sichern.
Ja, das war im Grunde genommen die letzte Fahrt.
Das war die letzte Fahrt. Und dann kam dieser besagte Regenbogenbefehl von Admiral Dönitz, man sollte Kriegsschiffe nicht in feindliche Hände geben.
Ja.
Da wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai wurde das U-Boot versenkt von seiner eigenen Besatzung bei Flensburg Feuerschiff.
Ja.
Die Leute waren an Bord, die hatten ihr Zeug gerettet und sind nicht in Kriegsgefangenschaft gegangen, sondern waren erstmal an Land in Schleswig-Holstein.
Ja, und damit endete ja Gott sei Dank der Zweite Weltkrieg. Und das U-Boot lag jetzt erstmal auf dem Meeresgrund.
Ja, das U-Boot lag erstmal für weitere 12 Jahre auf dem Meeresgrund, bevor das dann geborgen wurde.
Hat man das da sozusagen vergessen, oder?
Nee, vergessen nicht, sondern man hat entschieden, Deutschland durfte nach dem Zweiten Weltkrieg keine U-Boote mehr haben. Aber die Werft, also die HDW, hat das damals gehoben und versucht an die Bundeswehr zu verkaufen als Test-U-Boot. Und 1957 wurde es wieder an die Oberfläche geholt und man hat festgestellt, es ist sehr gut erhalten und konnte es dann instand setzen wieder.
Ja, dazu gab es dann auch einen NATO-Beschluss, ne, um das zu ermöglichen, beziehungsweise dass die Bundesmarine wieder solche Testfahrten machen konnte.
Genau, die Bundesmarine durfte keine großen U-Boote haben. Man hat nachher kleinere U-Boote gehabt, 450 Tonnen U-Boote, aber unser Willem Bauer wiegt halt 1600 Tonnen.
Und, also ein Leichtgewicht unter den U-Booten.
Und daher musste man über die NATO, über die westliche Verteidigungsunion, einen Sonderbeschluss holen, dass man das U-Boot verwenden darf. Hier wurde es aber nicht als Kampfboot wieder in Dienst gestellt, sondern als Erprobungsboot.
Ja, was hat man denn mit dem U-Boot denn erprobt?
Man hat Torpedos erprobt, man hat Sonargeräte erprobt, man hat Radargeräte erprobt. Alles, was neu in die Bundesmarine musste, hat man darauf erprobt.
Ja, Und so lange war es also praktisch dann erstmal in den Dienst der Bundesmarine gestellt.
Es ist von 1957 gehoben worden, dann instand gesetzt worden und 1960 ist es wieder in Dienst für die Bundesmarine gestellt worden.
Mhm.
Da ist es dann auch lange Zeit gefahren.
Mhm.
Bis 1967, da gab es mal einen Brand an Bord.
Mhm.
Da ein paar Kabel.
Wie schrecklich.
Ja, da hat es beim Schnorcheln gebrannt und das Feuer konnte man relativ schnell löschen.
Mhm.
Aber danach wurde es erstmal wieder außer Dienst gestellt.
Mhm. Aufgrund dieses technischen Defekts, oder?
Genau, genau. Die Werften haben dann wieder instand gesetzt. Man hat alle Kabel erneuert und 1970 wurde es wieder in Dienst gestellt.
Mhm. Das hat aber lange gedauert dann.
Ja, man wollte halt sicher gehen.
Mhm.
Das U-Boot ist noch bis 1980 gefahren und dann hat man wirklich gemerkt, dass es alt war. Man konnte nicht mehr so tief tauchen und die ganzen Erprobungen waren vorbei.
Naja, gut. 40 Jahre schon auf dem Buckel, dann die Technik ändert sich dann ja auch.
In den 70er und 80er Jahren gab es halt auch neue U-Boote für die Bundeswehr, verschiedene Klassen, die Klasse 201, 205, 206 und die Sachen wurden erprobt auf Wilhelm Bauer. 1980 war es dann soweit, man ist mit einem Überwasserschiff kollidiert, das Seerohr war verbogen und man stellte fest, Instandsetzung sehr teuer. Dann war es das eigentlich auch für das U-Boot gewesen. Es ist außer Dienst gestellt worden und blieb erstmal im Arsenal Wilhelmshaven liegen.
Ja, da fragt man sich, was macht man mit so einem U-Boot, das außer Dienst gestellt wurde?
Das haben sich mehrere ältere Herren auch gefragt und daraufhin haben die das Technikmuseum Wilhelm Bauer gegründet und versucht, das U-Boot zu retten.
Ja, also 1983 war dann sozusagen die Geburtsstunde eures Technikmuseums.
Das war 1983 mit den Mitgliedern und das waren ehemalige Besatzungsmitglieder, ehemalige Offiziere oder auch Erprobungspersonal. Die haben sich zusammengeschlossen zum Verein, das U-Boot gekauft von der Bundeswehr und dann als Museum umgebaut.
Ja, und dann nach Bremerhaven geholt.
Genau, das ging in die Seebergwerft, soweit ich das nachvollziehen konnte. Und dort wurde es instand gesetzt zum Museumsbetrieb. Und da wurde das hier im alten Hafen hingeschleppt, an die Pier gelegt und eröffnet.
Ja, was ist das Besondere an diesem U-Boot? Warum hat man gesagt, das müssen wir erhalten?
Das ist das letzte U-Boot des Typ 21, des modernsten U-Boot damals, was es im Zweiten Weltkrieg gab, was in zwei Marinen gedient hat. Einerseits wollten die 21er-Fahrer, sprich die alten Kriegsmarinefahrer, es erhalten und auch die Bundesmarinefahrer, weil es halt ein Erprobungsboot war, ein besonderes Boot.
Ja.
Die Technik war besonders, man hatte eine Torpedo-Schnellladeeinrichtung, man konnte alle 6 Rohre innerhalb von 20 Minuten wieder laden. Man hatte das erste Radar an Bord gehabt im Zweiten Weltkrieg. Man konnte sehr lange tauchen, man hatte Schutz für die Besatzung, man hatte quasi Panzerstahl an der Brücke, sodass die Besatzung, wenn sie über Wasser gefahren sind, sich ducken konnte und wurde nicht beschossen von Tieffliegern. Es gab für jeden Kojen, fast für jeden Kojen.
Ja, das ist auch sehr ungewöhnlich, ne?
Ja, wir hatten 57 Leute an Bord gehabt und 47 Kojen. Das heißt, die 10 Jüngsten mussten sich die Koje teilen.
Ich wollte gerade sagen, wie hat man das denn ausgezibbelt? Oder hat man im Schichtdienst gearbeitet, dass man vielleicht gar nicht jeder eine Koje zurzeit brauchte?
Man hat im Schichtdienst gearbeitet, im Zweierstopp, das heißt 6 Stunden Wache, 6 Stunden Freiwache. Trotzdem brauchte jeder halt eine Koje oder vielmehr die 10 haben getauscht oder eine Hängematte, gibt es auch die Möglichkeit. Der Dienst an Bord war halt 6 Stunden frei, 6 Stunden Wache oder 6 Stunden arbeiten.
Mhm.
In diesen 6 Stunden, da hat man natürlich einiges zu tun gehabt.
Das glaube ich, aber ich frage mich, was macht man in seinen 6 Stunden Freizeit? Ich sag mal, so ein U-Boot bietet ja keinen Raum für Sportaktivitäten. Das stelle ich mir schwierig vor. Man hat ja auch nicht so viel Raum zur Verfügung.
Das ist richtig. Man hat Skat gespielt, man hat geschlafen oder halt gelesen, Bücher. Damals klassisch. Wir haben ja damals auch kein iPhone, nichts gehabt, sondern es wird gelesen. Und man muss auch sehen, im Gegensatz zu den alten U-Booten der Kriegsmarine oder der jungen Bundesmarine, man hat Platz gehabt. Das war richtig Luxus. Die Kojen waren relativ groß, die Unterbringung war groß. Es war richtig Luxus.
Ja. Naja, relativ, ne? Also wenn ich mir das U-Boot anschaue oder wenn ich mir die Kabinen da anschaue, ich kenne das U-Boot natürlich.
Ja.
Also ich finde es schon aus meiner Sicht sehr eng. Und bei U-Boot denkt man ja auch immer an den Spielfilm, das Boot, an diesen beklemmenden Film und an diese furchtbare Situation in der Mannschaft. Es wird ja das Leben auf dem Schiff dargestellt, auf dem U-Boot und in diesem Kriegseinsatz 41, 42 war das, glaube ich, der Winter.
Es ist natürlich sehr belastend, aber auf unserem Boot hat keiner im Bugraum geschlafen. Da waren keine Matratzen im Bugraum zwischen den Torpedos, sondern fast jeder hatte eine Koje gehabt. Und das U-Boot war halt auch gedacht für subtropische, tropische und arktische Einsätze. Das heißt, wir haben Trockenräume gehabt für die Kleidung. Die Kleidung brauchte nicht mehr über den Motor getrocknet werden. Man hat richtige Tische gehabt, wo man essen konnte. Also im Gegensatz zu das Boot, also ein 7C-Boot, war das wirklich Luxus und Lebensqualität für die Besatzung.
Ja. Obwohl ich mir immer das noch schwierig vorstelle von der Logistik. Also wenn du jetzt sagst, die sind da mehrere Tage, Wochen, Monate mit unterwegs gewesen. Ich muss ja auch irgendwie die Versorgung sicherstellen. Also sprich, ich brauche ja eine kleine Küche irgendwie in dem U-Boot. Also da weiß ich gar nicht mit der Abluft. Wie geht das?
Ja, die Abluft wird halt im Boot verteilt. Es riecht dann immer nach Küchendunst. Das ist kein Problem. Man hat Essen dabei für ca. 60 Tage. Mhm. Es gab auch eine Kühllast, also einen Kühlraum, wo man Gekühltes unterbringen konnte. Mhm. Der Koch des Boot musste 4 Mahlzeiten am Tag produzieren. Mhm. Das heißt Frühstück, Mittag, Abendessen und noch für die Wache nachts ein Mittelwächter.
Ja.
Das hat er halt über die Zeit gemacht, wo die unterwegs waren.
Ja, gab es da irgendwelche besonderen Gerichte oder Rezepte? Ich sag mal, alles ist ja auch nicht möglich auf so einem U-Boot.
Also ich kenne das von der alten Bundesmarine nicht. Ich bin ja selber U-Boot gefahren und bei uns gab es halt Gyros relativ am Anfang der Fahrt. Das wollten wir alle haben. Und am Ende gab es dann halt Pfannkuchen. Das fanden wir auch immer ganz gut. Mhm. Ansonsten die ersten 14 Tage hat man immer Frischverpflegung. Da ist der Salat noch gut.
Ja.
Und nach ungefähr 14, 15 Tagen gibt es dann halt aus der Konserve oder vielmehr, was dann sich länger hält.
Ja. Okay, also weiß man anhand des Essens, wie viele Tage man schon auf See ist.
Ganz grob. Also nach 14 Tagen wird es ein bisschen, ich will nicht sagen blöd, aber nach 14 Tagen grüßt das Murmeltier.
Aber das U-Boot hat ja auch noch eine Besonderheit, also dass es auch bestimmte Schotten hat. Also wenn irgendwo Wasser eindringt, heißt das ja nicht, dass dann die gesamte Mannschaft in Gefahr ist, sondern man kann ja einzelne Segmente abschotten.
Genau, das hat 4 verschiedene Sektionen. Die eine ist halt in der Mitte, das ist die zentrale Sektion, die kann ich abschotten. Dann habe ich im Achterschiff eine, den Motorenraum und den E-Maschinenraum und im Vorderschiff habe ich den Torpedoraum.
Ja.
Diese Sektionen kann man abschotten. Die sind dann unabhängig voneinander. Falls mal eine Sektion vollläuft, kann man sie A, leerpumpen und B, man kann verhindern, dass das Wasser in die nächste Sektion läuft.
War das denn auch nachher so bei den Testfahrten, dass man da auch längere Zeit unterwegs war?
Die waren bis zu 3 Monate unterwegs, aber man ist dann immer so 14 Tage, 4 Wochen maximal draußen. Da geht man wieder in den Hafen zum Nachversorgen. Aber die Wilhelm-Bauer-Fahrer waren bis zu 3 Monate draußen in verschiedenen Häfen zwischendurch.
Und das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, ne? Also man ist dann ja auch von zu Hause weg. Man muss sich ja auch gewöhnen an das U-Boot. Man läuft ja nicht einfach durch die Tür, sondern ihr habt ja auch, heißt das Luken? Oder gibt es dafür einen Spezialbegriff?
Ja, das sind Schotten. Also
Schotten,
genau.
Gut.
Und das ist ja so beim U-Boot-Fahren. U-Boot-Fahren ist eine Familie, man gewöhnt sich an die Leute, man muss mit denen zusammenarbeiten und man kennt seinen Nebenmann. Aber das bringt ja die Marine mit sich, dass man ein bisschen unterwegs ist. Ne?
Ja, jetzt als Technikverein. Ihr habt euch ja als Technikmuseum aufgestellt. Was macht ihr da in dem Museum, außer dass ihr, also außer ist gut gesagt, also ihr präsentiert ja das U-Boot auch durchaus kritisch reflektiert, weil ihr wollt ja mit eurem Verein auch vermitteln, dass man friedlich miteinander zusammenleben soll. Aber ihr kümmert euch ja um das U-Boot, dass es technisch instand gehalten wird.
Genau, wir halten das technischen Stand. Es geht um die Technik des U-Bootes und nicht um den Krieg, nicht um die Torpedos. Mhm. Natürlich haben wir einen ausgestellten Torpedo an Bord, damit man sieht, wie groß und wie lang der ist. Mhm. Aber das geht rein um die Technik, um die Motoren, um die Ventile, um das Wohnen. Wie sieht ein U-Boot von innen aus? Aber wir sind halt kein Militariermuseum, wir sind kein Kriegsmuseum, sondern wir sind Technikmuseum Wilhelm Bauer. Wir möchten die Technik, die damaligen Zeit von den 40er Jahren bis in die 80er Jahre an die Besucher weitergeben.
Ja, und ich finde, das habt ihr auch sehr schön gemacht, weil es sind sehr viele Originalteile noch in diesem U-Boot. Ihr habt das alles ja Plexiglas davor gesetzt, dass das alles gut erhalten wird. Also ich finde, es vermittelt schon einen sehr umfassenden Eindruck von der ganzen Technik.
Ja, unser U-Boot ist ja mittlerweile auch 80 Jahre alt, 1945 gebaut, 2025 halt 80 Jahre alt geworden. Wir haben ja geschlossen in der Zeit von November bis März und da haben wir immer Instandsetzungsarbeiten.
Ja.
Da streichen wir, da machen wir viele Sachen schön, wir erweitern unsere Ausstellung, sodass wir immer mit der Zeit gehen.
Ja. Und ihr habt auch 7 Tage in der Woche auf, ne?
Das haben wir auch, ja.
Also 7 Tage in der Woche hat ja auch nicht jedes Museum auf. Wenn man spontan mal im Bremerhaven ist, unbedingt vorbeikommen und einmal reinschauen.
Genau, wie gesagt, vom 15. November bis 15. März haben wir eigentlich geschlossen für die Instandhaltung. Mhm. Ansonsten kann man gerne draufgehen und sich das angucken. Es ist für jeden was dabei. Selbst die Hausfrau, die mal draufkommt mit ihrem Mann, die das mal gucken möchte, die sieht Kombüse und kann sich dann nicht vorstellen, dass jemand da 4 Mahlzeiten am Tag da für 47 oder 57 Mann herstellt.
Ja, das erzeugt Druck in der eigenen Küche, wo man noch viel mehr Platz hat.
Naja, der Smoot ist der wichtigste Mann an Bord eines U-Bootes und mit dem steht die Stimmung. Hat man einen schlechten Smoot an Bord, dann gibt es schlechte Stimmung. Hat man einen guten Smoot, dann kann man ewig fahren.
Ja, ihr seid ja auch sehr erfolgreich mit eurem Technikmuseum. 40 Jahre, du hast es eben eingangs schon erwähnt. Ihr hattet letztes Jahr 40-jähriges Bestehen.
Genau.
Gab es da irgendwelche besonderen Aktionen oder?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben das ruhig verstreichen lassen. Hm. Wir sind jetzt dabei, ein paar Sachen aufzuarbeiten. Wir wollen noch ein Buch rausgeben, demnächst über ein paar Detailfotos.
Ja.
Das 40-jährige ist relativ ruhig vorbeigegangen. Dieses Jahr ist ja 80 Jahre Zweiter Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkrieges.
Mhm.
Und wir machen da nichts Großes draus, denn Fokus liegt auf Technikmuseum und nicht Kriegsmuseum. Und das ist uns halt auch wichtig. Das steht auch im Kontext zum alten Hafen, wo halt die anderen Schiffe sind, auch im Kontext zu Technik.
Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man sich auch damit auseinandersetzt. Deshalb finde ich das sehr schön, dass ihr das so interpretiert und auch so die Informationen vermittelt. Von daher kann ich nur sagen, gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund und den Kriegsgeschehen sollte man sich unbedingt dieses U-Boot anschauen. schauen und sich damit auseinandersetzen. Es ist schon was ganz Besonderes, wenn man auf dem U-Boot ist und diese ganze Stimmung und diese ganze Technik und Atmosphäre um sich rum hat.
Wie gesagt, es ist ein Kriegsschiff gewesen, aber es ist kein Kriegsschiff mehr, es ist ein Technikmuseum. Und das tut, glaube ich, auch heutzutage ganz gut, dass man nicht immer den Fokus auf den Zweiten Weltkrieg, auf die Geschichte und auf dem Militär hat, sondern auf die Technik.
Ja, Heiko, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns heute das U-Boot vorgestellt hast und uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich hoffe, viele kommen bei euch vorbei und schauen sich dieses Technikmuseum mit Tiefgang an.
Vielen Dank, dass ihr mir die Chance gegeben habt oder uns die Chance als Technikmuseum uns vorzustellen. Kommt vorbei, guckt euch es vor Ort an, wir würden uns freuen.
Vielen Dank, Heiko, bis dann. Tschüss. Ciao.
Das war ja wirklich spannend, Corinna.
Spannend und aber auch beeindruckend. Ich finde, man hat so eine vage Vorstellung, wie es sein kann in so einem U-Boot. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das U-Boot Wilhelm Bauer auch tatsächlich einmal anzuschauen und diese Enge wirklich zu erfahren.
Also ich kenne ja das U-Boot und ich bin nicht nur beeindruckt, sondern es löst auch eine leichte Beklemmung aus. So ist es ja offen, es fällt Licht rein, es ist immer frische Luft da. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich an Bord gehe, die Luken werden geschlossen, ich habe kein Tageslicht mehr, ich tauche ab, ich weiß, dass die Luft irgendwann ja mal begrenzt sein wird und ich bin auf engstem Raum mit meinen Kameraden, Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, also Kameraden. Also ich könnte nie auf so einem Schiff arbeiten.
Also ich finde es auch sehr bewundernswert, wie diese Mannschaft in diesem U-Boot gearbeitet und auch zusammengelebt hat.
Weil das ja auch wirklich 24/7.
24/7 und auch nicht nur ein, zwei Tage, sondern Wochen und Monate.
Genau. Und wirklich nicht den Hauch von einer Privatsphäre. Was da erzählt wurde, dass man an der Koje so ein Mininetz hat, wo man dann nochmal ein Foto vielleicht von seinen Liebsten hat. Das ist ja ein Witz an Privatsphäre.
Naja, und manchmal gehört ja noch nicht mal die Koje dir alleine, sondern wir haben ja gehört, es gibt mehr Männer an Bord als Kojen, weil man ja im Schichtdienst gearbeitet hat. Und da kam es dann auch mal vor, dass man seine Koje mit einem Kollegen teilen musste.
Und wenn ich mir schon vorstelle, wie eng es manchmal im Büro ist, nur weil wir uns mit den Kollegen auf dem Flur begegnen. Und da ist es alles so eng und man muss dann auch noch durch diese wasserdichten Shots, diese runden Durchgänge, Gänge sind es ja nicht. Die springen mit den Beinen zuerst, halten sich da am Griff fest. Das ist Wahnsinn.
Genau. Es fordert schon ein bisschen Sportlichkeit und
definitiv. Zu korpulent darf man, glaube ich, auch nicht sein.
Nee, richtig, genau. Aber Heiko hat es ja auch erwähnt, der Speiseplan ist ja auch nicht ganz so üppig, beziehungsweise im Laufe der Fahrten wird der Speiseplan ja auch immer dünner. Die frischen Sachen sind dann irgendwann aufgebraucht und man kann ja tatsächlich am Speiseplan sehen, wie viele Tage man schon auf See ist.
Wenn ihr auf dem U-Boot seid, dann seht ihr ja auch die Messe, wo gegessen wurde. Und wenn ihr euch da vorstellt, wie eng die auch da gesessen haben, das muss man erstmal aushalten können.
Spannend finde ich ja auch tatsächlich den Arbeitsplatz. Man muss sich das so vorstellen, es sind unheimlich viele Knöpfe und man kann Sachen ein- und ausschalten und Kontrollgeräte. Und da den Überblick zu behalten, das ist auch schon eine Herausforderung.
Ich habe schon beim Durchgehen durch das Boot, habe ich immer Angst gehabt, dass ich irgendwo an einem Hebel hängen bleibe und dass was passiert. Passiert natürlich nichts, aber trotzdem. Und auch dieser Sitz, der da war, ich weiß gar nicht, ob die Menschen damals kleiner waren, wie die da überhaupt reinpassen. Und am allermeisten beeindruckt mich ja auch irgendwie diese Kombüse. Dieses Kombüschen, das ist ja winzig klein.
Ja, man kocht da eigentlich in einem Schuhkarton.
Aber ja nicht nur für sich selbst und vielleicht noch eine zweite Person. Das nee, würde ich bei der Größe vielleicht auch noch hinbekommen. Sondern für diese ganze Mannschaftsstärke. Und das ja auch wirklich mehrere Mahlzeiten am Tag. Wenn ich mir vorstelle, in meiner Küche, wo ich dann manchmal schon, wenn ich Gäste habe, in Platznot gerate, wo ich denke, wo stelle ich denn das jetzt noch hin oder dies? Und es ist für mich ein Rätsel.
Da kann ich euch nur empfehlen, tatsächlich nach Bremerhaven zu kommen und sich das U-Boot anzuschauen und das wirklich mal zu erleben. Das Personal dort auf dem U-Boot kann ganz viele Geschichten erzählen und Auskunft erteilen. Man erfährt unheimlich viel, auch über das Leben an Bord.
Es lohnt sich wirklich.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.